In der heutigen Episode Diversify Deals sprechen Paul und ich über CATL, die ein Zweitlisting in Hongkong anstreben. Wir sprechen über Blackstone und wir machen einen Deep Dive zu Skechers. Viel Spaß!
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diversify Deals. Paul, heute virtuell. Wo bist du denn? Paul, wo erreiche ich dich?
Ich sitze im schönen Seoul. Wir machen noch kein Office hier auf, aber ich dachte mir, ich fahre trotzdem mal in die Stadt. Und finde es ehrlicherweise ganz angenehm. Ich arbeite auf europäischer Zeit, das heißt, für mich geht der Tag um 16 Uhr los.
Ist eigentlich nett. Wie immer, ne? Es ist eigentlich endlich mal eine Ausrede, dass es
genau.
Ja, perfekt, perfekt.
Und dann noch schön bis 2 Uhr dann arbeiten und dann kann man noch so ein schönes Absackerbier und Streetfood sich am Ende gönnen. Also herrlich, genau wie Berlin.
Ich bin ein bisschen neidisch, Paul. Bevor wir reinsteigen, unser Disclaimer: Der Podcast dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Paul, fangen wir mal an, gehen wir rein, und zwar eine sehr traurige Nachricht, denn ich glaube, unsere Generation hat es genutzt, sehr viel damals. Und zwar ist das Thema Skype wurde oder wird abgeschaltet?
Klär uns wurde. Auf. Wurde. Jetzt dann wurde ist vorbei. Also alle, falls du noch zurückgehen willst und dir die Chats retten willst von 2007, ist zu spät. Das wird nichts mehr.
Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, da gibt's jetzt nicht wirklich sonderlich viel Gutes in diesen Chats, was damals so, weiß nicht, in der 5., 6. Klasse geschrieben wurde über Hausaufgaben oder was weiß ich. Aber ja, es reiht sich ein, ne? Also wenn wir an ICQ denken, was es nicht mehr gibt, an Studi, Schüler-VZ.
So, genau.
Wir werden alt.
Es schmerzt so ein bisschen, ne? Also ich frage mich auch, was als nächstes dann kommt. So, ich dachte ja irgendwann, Snapchat macht auch mal zu, aber die sind ja eher gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast. Insofern.
Snapchat finde ich sehr beeindruckend, dass sie es immer schaffen, quasi bei den Jungen, also die, ich glaube, die Dings hat sich einfach gar nicht verändert, so die Altersgruppe, die sie bedienen, sondern sie haben es auch geschafft, sich bei Gen Z zu etablieren und dass sie das nutzen.
Völlig wild, weil ehrlicherweise, genau, also die Funktionalität ja gar nicht so unterschiedlich ist von dem, was andere auch bieten, vorsichtig ausgedrückt.
Was andere sich abgeschaut haben, vorsichtig ausgedrückt.
Genau, das stimmt.
Also,
wenn
du überlegst, ist auch schon wieder, wenn man dran überlegt, auch schon wieder sehr lange her, dass Snapchat ja die ersten waren, die das Story-Format hatten. Und das wurde ja geklaut, inspiriert hat sich dann Instagram dran, beziehungsweise Meta.
Das stimmt.
Und dann gab es auf einmal Stories bei Instagram.
Ja. Und natürlich ganz wichtig, Hendrik, da wo wir uns immer treffen, es gibt auch bei WhatsApp Stories. WhatsApp Stories natürlich für die richtigen Profis.
Das stimmt. Ich glaube, da haben wir noch ein paar Jahre, bis wir auch in dem WhatsApp Story Game angekommen sind. Andere Zielgruppe auf jeden Fall.
Nutzen. Ist aber manchmal wirklich ein ganz interessanter Zeitvertreib, sich mal so die WhatsApp-Stories anzuschauen bei mir. Das ist dann immer so aus Urlauben, wo ich so WhatsApp-Nummern von irgendwie Airbnb-Hosts und so weiter dann bekomme. Da sehe ich dann jetzt immer so Posts so, have a great day und irgendwie Jesus is with you und so. Ist immer ganz schön.
Ist immer positiv. All das mit WhatsApp ist auch immer ganz lustig, wenn man irgendwie da bei Airbnb oder bei Booking seine WhatsApp-Nummer hat und dann. In Deutschland wäre das natürlich nicht möglich, aber ich sag mal so in Südeuropa dich dann irgendwelche Leute einfach anschreiben. Willst du nicht für nächstes Jahr buchen und so. Das ist auch immer gut, da zu sehen. Gehen wir mal ins Bigger Picture rein. Und zwar CATL, Longform für Contemporary Amperex Technology, oh mein Gott, ist der weltweit größte Batterieproduzent für Elektrofahrzeuge und sie planen ein Zweitlisting in Hongkong. Paul, warum ist das relevant?
Es ist aus vielen Gründen relevant. Einer ist, oder der direkteste ist, dass wir letzte Woche schon drüber gesprochen hatten, über Zweitlistings und das Ganze jetzt so ein bisschen sich als Trend abzeichnet. In dem Fall, als Einordnung, du hast es gesagt, größter Batterieproduzent für Elektrofahrzeuge, also Tesla, VW, Hyundai und so, kaufen da ihre Batterien.
Wir haben über Pony AI gesprochen.
Pony AI, genau richtig. Richtig. Und das Zweitlisting ist so ein bisschen ein Hedging gegen die Zollpolitik der USA und auch jetzt natürlich Chinas und so ein bisschen der Versuch, ne, auf zwei Beinen zu stehen, sollte es da irgendwie noch weiter zu Einschränkungen kommen, dass man so ein bisschen immer auch nochmal ein anderes Standbein hat. Das ist der eine Grund. Der andere ist natürlich ein Börsengang und ein Zweitbörsengang auch ist immer ein Cash-Event. Also das Ziel ist hier 5 Milliarden einzusammeln. Bei diesem Börsengang, das wäre dann auch der größte in Hongkong seit 2021, also seit
Genau, ich weiß gar nicht,
Pandemiezeiten.
ob wir es gerade erwähnt hatten. Genau, aktuell sind sie börsennotiert in Shenzhen, also ein chinesisches Unternehmen. Und dann genau wäre dann der Gang nach Hongkong. Und ja, wie du schon sagst, also ein bigger picture, super spannend. Also ich meine, wir haben jetzt immer mal wieder, dass wir drüber reden, dass sich in China halt versucht wird, so ein bisschen von dieser US-China-Problematik oder sagen, nennen wir es Konflikt, ja, wir nennen es Konflikt, ein bisschen zu lösen, ein bisschen unabhängiger zu machen.
Genau. Und ich glaube, es gibt keine Anzeichen, um das auch klar zu sagen, dass jetzt irgendwie US-Bürger restriktiv, also nicht mehr an US-Börsen handeln, an chinesischen Börsen handeln dürfen oder irgendwie sowas. Das gibt's alles natürlich nicht. Aber so ein bisschen die weise Voraussicht siegt ja manchmal. Deswegen, ich glaube, das sind jetzt so die Zeichen, die wir sehen.
Ja, ist spannend. Spannend. Gehen wir weiter, Paul. Blackstone,
Yes.
was hast du da mitgebracht?
Ja, Blackstone hat vor einigen Jahren mal Sphera gekauft. Sphera ist eine Reporting-Software und zwar ganz besonders für ESG-Fragen,
Ja.
also Equity, Societal und Governmental Kriterien. Also ja, all das, was gerade die Trump-Regierung in Frage stellt, ob das so Sinn macht, dass Unternehmen sich daran orientieren. Aber genau, die Software ermöglicht dir eben da sauberer zu reporten, was in einigen Ländern und Regionen Europa vor allem voran natürlich immer noch ein Riesenthema ist.
Ja, also ich meine, ja, zum einen ist die Trump-Regierung, die so ESG-Kriterien in Frage stellt, zum anderen muss man ja fairerweise auch sagen, sind es auch die Investoren.
Ja, richtig.
Global gesehen sind ja die Zuflüsse in ESG-Fonds, also die speziell darauf ausgelegt sind, deutlich zurückgegangen im letzten Jahr oder über die letzten Jahre hinweg, wo sich dann einige Fondsmanager einer kreativen Lösung betan haben. Und zum Beispiel, also mir fällt ein, die DWS zum Beispiel, denen ist dann aufgefallen, dass Rüstungskonzerne doch auch ESG-konform sind.
Ja.
Und jetzt auch Rüstungskonzerne in ESG-Fonds abgebildet werden können, um ein Schelm, wer Böses denkt, halt auch vielleicht ein bisschen die Rendite nach oben zu pushen. Aber ich glaube, so ganz grundsätzlich, warum damals diese ESG-Kriterien irgendwann mal erfunden worden sind, war Rüstung, glaube ich, so der Industriezweig, der auf gar keinen Fall vorgesehen war in dem Fall.
Ich glaube, genau, neben Öl vielleicht noch, ja, also und Tabak.
Tabaköl und Rüstung, genau. Genau.
Genau.
Also vielleicht kommt
Kommt.
das ja auch bald, wissen wir nicht. Also da lassen sich die Fondsmanager bestimmt auch was Kreatives einfallen. Weil die Begründung war super kreativ, die ich gelesen habe. Ich kriege sie leider nicht mehr komplett zusammen, aber es geht darum, dass Rüstung ja auch unsere Umwelt erhält, so wie wir sie.
Ah, interessant. Ja.
Ja.
Im weitesten Sinne interessiert mich dann mal, dann tiefer einzusteigen. Also, was müsste man bei Sphera wahrscheinlich abbilden, wie man, was man für Deals hat und wie man da eben, ob man jetzt umweltschonend unterwegs ist oder nicht, ob der neue Leopard wirklich so umweltkonform ist, das würde dann wahrscheinlich auch bei Sphera mit reinfließen.
Richtig, das sehe ich dann in dieser Software, dass man das dann auswählen kann und das sieht man da. Aber genau, lass uns gerne noch mal ein bisschen reingehen.
Ja, natürlich.
Also Sphera setzt jährlich 300 Millionen US-Dollar um, erwirtschaftet da laut Insidern über 100 Millionen positives EBITDA und kommt dann insgesamt mit einem Multiple auf eine Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar, Paul.
So ist es genau. Also so ein klassisches SaaS-Multiple von 25 bis 30. Gerade
Ja.
in einem Unternehmen, also du hast die Zahlen gerade gesagt, wo fast ein Drittel unterm Strich übrig bleibt, jetzt mal lapidar formuliert, genau, sein EBITDA zumindest.
Ja.
Ja, also das Spannende daran ist natürlich, wenn das Blackstone gelingt, ist das einerseits ein super Deal, ja, es ist ein Cash-Event, das sie gerne mitnehmen im aktuellen Markt. Auf der anderen Seite ist es auch ein Zeichen an Investoren, dass sich solche Software immer noch lohnt, auch wenn sich vielleicht die Zeit so ein bisschen geändert hat und man jetzt nicht mehr nur auf ESG schaut oder zumindest ESG neu interpretiert. Die Reporting-Software, die natürlich die eigentlich sich im gleichen Rhythmus bewegt wie die Regulatorik, die ist natürlich deutlich auf längere Zeiten angelegt als jetzt vielleicht das Hin und Her, ob und wie man diese Kriterien jetzt gut findet im öffentlichen Diskurs.
Ja, absolut, absolut. Auf jeden Fall ein spannendes Zeichen. Paul, kommen wir zum Deep Dive. Und ich muss natürlich da ein bisschen ausholen. Das ist natürlich meine Pflicht als Bayern-Fan, das auch zu erwähnen, dass der FC Bayern am Wochenende deutscher Fußballmeister geworden ist. Und auch eine Danke, ich habe nicht mitgespielt, aber ich habe mich gefreut.
Mit unterstützt.
Und eine Person im Bayern-Kader hat sich ganz, ganz besonders gefreut, denn es war sein allererster Profititel. Und zwar ist diese Person auch schon länger Profi, stand in einigen Finals, hat alle verloren und hat jetzt quasi den allerersten Titel eingesammelt. Und zwar ist das Harry Kane. Und die Leute fragen sich, okay, was erzählt dieser Mann jetzt hier? Und zwar trägt Harry Kane Skecher Fußballschuhe. Und das war Anfang letzter Saison schon so ein Thema, weil Skecher überhaupt nicht in dem Markt bekannt war. Und auf einmal hat Harry Kane, der lange bei Nike Vertrag hatte, 100 Millionen damals Ablöse gekostet, hat Skecher-Schuhe an. Skecher kannte ich damals auch eher nur aus A, Kindergarten oder B, bei Rentnern, wo man so easy reinslippen kann. Aber hinter Skechers, und das ist jetzt der Deep Dive, steckt ein riesengroßes Unternehmen. Und da ist was passiert, Paul. Was ist da passiert?
Genau, also fangen wir bei riesengroß an, weil es mir überhaupt nicht bewusst war, wie groß. Also Skecher ist auf Platz 3 aktuell der größten Sportschuhhersteller nach Nike und Adidas. Also wirklich extrem groß. Wir reden von einem Jahresumsatz von 9 Milliarden. Da muss man schon eine ganze Menge Schuhe verkaufen.
Vor allem, was interessant ist, ne, wenn du dir anguckst, was für eine Historie Nike, Adidas haben und vor allem auch direkter Konkurrent um Platz 3 ist ja Puma, auch der deutsche Sporthersteller. Die haben ja alle eine lange, lange, lange Historie und Skechers wurde erst 1992 in Kalifornien gegründet.
Genau, also ein ziemlich junges Unternehmen eigentlich noch, das jetzt einen neuen Pfad einschlägt und zwar wird es von der Börse genommen. 3G Capital, ein brasilianisch-US-amerikanischer Fonds, eine Beteiligungsgesellschaft, übernimmt jetzt die Anteile des gesamten Unternehmens. Das heißt, nimmt es von der Börse, heißt alles, was jetzt irgendwie aktuell an Aktien im Privatbesitz ist, bei dir wahrscheinlich als großer Skecher-Fan.
Richtig.
Und bei ganz vielen anderen.
Richtig. Ich musste meine Zustimmung geben. Es hat,
So, siehst du, genau. Das ist nämlich der Prozess, der jetzt abläuft im Hintergrund. Da gibt es jetzt verschiedene Dealstrukturen. Wenn du jetzt Aktionär bist, kannst du entweder zu einem 25% Markup, also 25% über dem aktuellen Preis die Aktien verkaufen oder du kannst sie, ich glaube, für ein paar Prozent weniger verkaufen, kriegst dann aber Anteile am neuen Unternehmen, das jetzt daraus ein bisschen entstehen soll. Also komplexere Strukturen. Im Endeffekt heißt es aber, dass jetzt alle privaten gehaltenen Aktien überführt werden in den Besitz von 3G Capital. Genau, 3G, müssen wir, glaube ich, einen Satz zu sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und also ganz kurz noch Ergänzung dazu. Insgesamt ist der Deal 9,4 Milliarden US-Dollar wert, ne? Also 9 Milliarden Umsatz, aber für 9,4 Milliarden wird es von der Börse genommen. Fachbegriff ist Take Private Deal, genau das, was Paul gerade gesagt hat, wenn ein Unternehmen sozusagen, also wenn alle Shares sozusagen gekauft werden von einem Investor und dann sich entschieden wird, das Ganze machen wir nicht mehr öffentlich, sondern jetzt wieder privat in Private Equity Hand.
Genau, richtig. Absolut. Und diese Hände, 3G Capital, also in die es jetzt geht, die haben das schon öfter getan, also die haben schon öfter Take-Privates oder größere Beteiligungen gemacht, und zwar auch, also in den letzten Jahren, einmal bei Kraft, also bei Heinz, ja, beim Ketchup-Unternehmen, dann mal bei Burger King und auch bei AB InBev, da sind sie jetzt nicht einziger Anteilseigner geworden, aber sie haben eben immer wieder Equity übernommen und das meistens dann auch in einem Kontext von einem größeren entweder Restructuring oder neuen Push oder eben einer neuen Idee, so, ne? Das steht ja natürlich immer dahinter. Ja.
Und was natürlich auffällt, auch bei den Beispielen, also 3G, absoluter Experte im Consumer Field, also Consumer-Produkte.
Genau, absolut richtig. Und deswegen jetzt natürlich die große Frage, was haben die eigentlich vor? Und ich glaube, das weiß man ehrlicherweise auch noch nicht so ganz. Da gibt es jetzt verschiedene Theorien. Du hast jetzt gerade angesprochen, den Push in Richtung wirklich richtig High-Value Sportschuhe, wo die Margen natürlich nochmal deutlich höher sind, als sie jetzt bei einem Skechers-Paar, das du so im normalen Geschäft kaufst. Es gibt einen riesen Boom um Laufschuhe, wir sprechen über On, wir sprechen über Hoka und andere. Also auch in den Markt schaut natürlich Skechers. Und dann ist die Frage, ob man aus dem Schuhmarkt so ein Stück weit auch herauskommt in den weiteren Kleidungsmarkt. Also auch da gibt es Diskussionen. Das ist jetzt so die Topline- und Strategiefrage und dann natürlich auch Bottomline zu schauen, ob da Redundanzen sind, ob man restrukturieren kann. Also was wird jetzt intern wahrscheinlich mal geprüft.
Ja, super spannend. Also ich denke auf jeden Fall in dem Fußball als auch Laufsegment gebe ich dir recht. Da setzen wir unser Take, ohne jetzt genau zu wissen, warum 3G da dazu geschlagen hat. Ich denke mal, das mit Harry Kane war wahrscheinlich auch eher ein Test. Was man zumindest sieht, ist, dass einige, ich sag mal, Sport- oder Fußball-Influencer in ihren Videos auch auf einmal Skechers-Schuhe tragen. Und wenn halt so eine Leitfigur, ich sag mal, eine große Markenrepräsent wie Harry Kane dann da ist, dann wird es auch vermutlich, wenn die Schuhe eine vernünftige Qualität haben, ich habe sie selber noch nie getestet, auch ganz gut funktionieren können. Also ja, durchaus plausibel.
Absolut. Und vielleicht muss man dazu auch noch erwähnen, ohne das jetzt zu sehr zu vertiefen, es ist natürlich auch gerade ein Umfeld, in dem sich so Take-Privates ganz gut anbieten auf der Ebene Consumer Goods, ne? Also dass so viel Volatilität ist an den Aktienmärkten, natürlich auch mal Einzelaktien etwas abrutschen. Also Skechers war mal vor ein paar Monaten noch bei 75 Euro pro Aktie, 75 Dollar pro Aktie, dann jetzt kurzzeitig mal runter auf 45, 47, weil sie ihren Jahresausblick auch senken mussten, wegen eben Importbeschränkungen. Das heißt, das ist natürlich ein Umfeld, das ist spannend für einen Private Equity Einstieg, weil dann natürlich die Preise ein bisschen senken. Ich glaube, das ist, ja, gerade im Consumer Goods Field ist das natürlich jetzt gerade eine ganz gute Situation für Private Equity.
Ja, 100%. Und vor allem, wenn wir uns dann mal ein bisschen tiefer reinschauen in den Deal, also du hast es so schön mit verschiedenen Takeaways bei uns in den Notizen gekennzeichnet und die finde ich super, dass man sich mal den Deal anschaut, was sind die Takeaways daraus. Also zum einen öffnet sich der LBO-Markt wieder. LBO bedeutet Leverage Buyouts, also bedeutet der Kauf mit Fremdkapital. JP Morgan hat den Deal finanziert und zwar mit 5 Milliarden Dollar. Also mehr als die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte an Fremdkapital.
Genau. Und das ist natürlich spannend, weil sich dieser Markt ja eine Zeit lang so ein bisschen jetzt, sagen wir mal, nicht ganz so dynamisch verhalten hat, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war. Das heißt, gerade jetzt so fremdfinanzierte Übernahmen waren etwas rar. Das steigt jetzt wieder an und das ist natürlich ein ganz klares Zeichen, dass es einerseits auch in dem Volumen, also mit 5 Milliarden und auch mit dem Namen, also mit JP Morgan, da auch einen der Top Finanziers betrifft, das ist natürlich ein gutes Signal in den Markt.
Ja, absolut, absolut. Und wenn man weiter schaut, oder beziehungsweise der zweite Take, den wir haben, dass die Trump-Zölle gute Take-Private-Opportunitäten sind. Also Skechers ist hart getroffen von den Zöllen. Paul, wie hart ist es? Wie hart steht es denn um Sketchers?
Ja, genau. Also es ging einerseits jetzt in den letzten Monaten darum, dass der Absatzmarkt China schwierig wird, ja, weil eben diese Zölle aus Beijing auf US-Waren erlegt wurden und gleichzeitig natürlich auch andere Märkte so ein bisschen gegenüber USA und US-amerikanischen Marken Zölle erhoben haben. Die Aktie ist dann von dem Hoch von 75 Dollar abgerutscht auf 47, glaube ich, war der Wert vor einigen Tagen noch. Ist jetzt wieder hochgegangen, logisch, weil eben dieses Übernahmethema schon durchgesickert ist, wie das immer so ist. Aber klar, ich meine, wenn du dir überlegst, das ist dann, sind dann, ja, ist ein Drittel vom Preis, der mal so eben abgerutscht ist. Das ist natürlich eine tolle Chance. Ich kann mir vorstellen, dass man sich da schon länger bei 3G Sketchers angeschaut hat und jetzt gesagt hat, sehr cool, nehmen wir mit, den Discount. Gerade weil die Aktie, die über die letzten 5 Jahre fast konstant mitgestiegen ist. Jetzt nicht massiv, ne? Also es ist kein Nvidia, aber schon solide ge gestiegen. Und dann, wenn das dann einmal so abrutscht, dann ist das natürlich ja ein ganz nettes Geschenk an Private Equity.
Ja, absolut, absolut. Und der dritte Takeaway für mich da auch sehr entscheidend. Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich habe jetzt bisher noch keinen Skechers-Schuh tatsächlich privat persönlich für mich gefunden, der mich überzeugt hat. Aber vielleicht
Es kommt
hat jetzt
noch.
durch das genau dadurch, dass jetzt PI mit drin ist, vielleicht wird da ein bisschen was angepasst.
Ja, Henrik, ich finde, wir haben jetzt eine hervorragende Klammer geschlagen von WhatsApp-Status zu Skechers-Schuhen. Da haben wir, glaube ich, ein Bild von uns gezeichnet in 20 Jahren. Da können wir uns drauf freuen.
Können wir uns darauf freuen? Mir ist eine Sache eingefallen. Wir haben es gar nicht besprochen, Paul, und da müssen wir natürlich auch noch
Ja.
unserer journalistischen Sorgfaltspflicht nachkommen. Friedrich Merz wurde zum
Ah,
Bundeskanzler gewählt, nicht im
richtig.
ersten, sondern im zweiten Wahlgang. Ich glaube, das ganze Thema können wir vielleicht auch mal in einer der nächsten Wochen,
Ja.
wenn da ein bisschen mehr passiert ist, auch besprechen. Aber wie war dein Take gestern?
Ja, also ganz komische Veranstaltung, ja. Also, dass da auch sich eben anscheinend ja doch einige, ja nicht nur ein oder zwei, sondern gleich eine ganze Reihe. Wir wissen es ja nicht, ja, weil es ja alles geheim war. Wir wissen auch nicht, wie viele vielleicht von anderen Fraktionen für ihn gestimmt haben. Insofern wissen
Außer
wir die.
einer der Grünen
Ja.
hat seinen Wahlzettel gepostet und deswegen war er ungültig im ersten Wahlgang.
Ah, stimmt. Ja, auch Kompetenz ist überall im Bundestag verteilt. Nein, ich meine, was daran das Traurige ist, ist ja, dass das alles dann, dass es keinen Text dazu gibt sozusagen,
Ja.
also dass das einfach passiert und keiner dazu Stellung bezieht und dass dahinter nichts Größeres steht. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein gutes Signal, also an die Regierung, dass sie jetzt eben zusammenarbeiten muss und dass auch Friedrich Merz jetzt nicht mit irgendwie ja rotem Teppich da ins
Ja.
Amt gehoben wurde, sondern dass das von
Ja.
Anfang an ein schwieriges Thema wird. Das ist vielleicht als Dämpfer jetzt ein bisschen doof, auf der anderen Seite vielleicht auch ganz gesund, dass man da jetzt nicht ja völlig euphorisch in eine Amtszeit startet, die wahrscheinlich nicht sehr einfach wird.
Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Wurde gestern irgendwie dann von den Medien ein bisschen höher gehoben, als es, glaube ich, letztendlich jetzt war. Der Take war, ich habe es heute Morgen im Handelsblatt Morning Briefing gehört, 7. Mai nehmen wir auf. Da war der Take, dass sich in 4 Wochen eh niemand mehr darüber reden
Ja.
wird, ob er jetzt im zweiten oder im ersten Wahlgang gewählt wurde. Klar ist natürlich historisch, dass das zum ersten Mal passiert. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, jetzt auch mal komplett losgelöst, egal welcher Partei man jetzt angehört. Ich glaube, alleine für Deutschland sollte der Mann jetzt erstmal anfangen zu arbeiten und die Regierung und dann sollte man
Ist
mal nach
richtig.
100 Tagen schauen, wie hoch die Zölle sind, die Friedrich Merz jetzt erhebt,
Genau, genau.
und dann schauen wir mal weiter.
Sehr gut. Genauso. Ich habe nur mitbekommen, in der FAZ heute Morgen stand auch, dass Angela Merkel den zweiten Wahlgang dann als Ehrengast auf der Tribüne leider nicht mehr weiter mitverfolgen konnte, weil sie ja in den Urlaub fahren musste. Ich
Ja.
glaube, die
Auch in Seoul
Symbolkraft
ist
auch
sie, oder?
da, wahrscheinlich, genau, treffe sie
Ja.
wahrscheinlich gleich beim Treff deutscher Wanderer in Südkorea oder so. Genau, nein, ich glaube, auch da ist natürlich Symbolkraft, dass sie, die wird sich wahrscheinlich nicht gefreut haben, aber sich gedacht haben, siehste, so einfach ist das alles gar nicht.
Und das ist ein gutes Stichwort, sei gut. Schlusswort, Paul, ist es. Vielen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße aus Berlin nach Seoul. Sind ja ein paar tausend Kilometer, die uns trennen, richtig. Aber die Technik macht es möglich, dass wir trotzdem pünktlich für diese Folge zusammengekommen sind. Wenn Fragen aufkommen, gerne an hello@morningcrunch.de oder hello@investnow.com oder schreibt uns einfach gerne direkt bei LinkedIn, was wir an der Stelle auch nochmal sagen können. Es wird sich in der Zukunft eine Kleinigkeit ändern an dem Podcast, aber das alles zu der Zeit, wenn es soweit ist und wir es verkünden können.
Yes, freue ich mich drauf.
Ich super. Mich auch.
Vielen Dank dir, Hendrik, und liebe Grüße zurück.
Sehr gerne und bis dahin. Ciao.